Hättest du jemals oder hast du dir das mal überlegt, vielleicht auch mal eine andere Region zu managen? Hättest du dir das jemals vorstellen können?
Nein. Nein, nein mit Rufezeichen.
Nein mit Rufezeichen. Ja. Schön, schön, schöner Satz.
Visionäre Strategen Gastgeber. Ein Podcast der O&K Kommunikation mit Tourismusexperte Armin Kuhn.
Ja, herzlich willkommen bei unserem Podcast Visionäre Strategen und Gastgeber. Heute bei mir im Studio zu Gast Martin Ebster, Direktor des Tourismusverbandes in St. Anton am Arlberg. Martin, schön, dass du zu uns gekommen bist.
Servus Armin, ich freue mich, dass ich da sein darf.
Ist uns eine große Ehre, mich freut's irrsinnig. Martin, wir kennen uns schon seit vielen Jahren, dass du heute mein Studiogast bist. Wir werden heute über deine Person reden, über deinen Weg als Tourismusdirektor der letzten 20 Jahre. Du bist seit 2005 Tourismusverbandsdirektor in St. Anton. Wir werden aber auch über die Region St. Anton, über den Arlberg sprechen, die Geschichte der Region, aber auch über den Tourismus im Wandel, was die letzten Jahre, Jahrzehnte passiert ist. Und dann werden wir auch ein bisschen über deine Zukunft sprechen. Und ich hoffe, dass wir spannende Themen finden. Ich bin überzeugt davon, du hast so viel zu erzählen und würde sagen, wir starten.
Sehr, sehr gerne.
Ja gut, Martin, ich habe es gerade eingangs gesagt, du bist 2005 in den Tourismusverband St. Anton gekommen. Du bist ja ein St. Antoner, aber eigentlich war dein Weg ja ein anderer. Du bist ja eigentlich zuerst in einer anderen Branche gelandet.
Ja, ich bin ein gebürtiger St. Antoner und mit Herzen immer St. Antoner gewesen. Bin eigentlich relativ viel in der Welt herumgekommen, habe aber immer meine Basis in St. Anton am Arlberg gehabt und auch die Familie dort gehabt, habe mein Haus dort gebaut und habe eigentlich nie vorgehabt, irgendwo anders hinzugehen. Habe mir trotzdem die Welt angeschaut und diese Gelegenheit habe ich gehabt in meinem Job vor dem Tourismusdirektor. Ich habe ja Medizin studiert, würde mich nicht als fleißigen Studenten bezeichnen. Und habe das auch nicht fertig gemacht. Da habe ich mehr Sport gemacht als Medizin. Und bin dann, nachdem ich das Studium aufgehört habe, habe ich mir natürlich überlegen müssen, was ich tue. Und ein guter Freund von mir, der hat auch den Job dann gemacht, den ich gemacht habe, hat gesagt, Martin, ich habe das Gefühl, du bist ein Verkäufer. Und schau doch einmal, ob die Pharmabranche, weil die mag Medizinstudenten, die ja ein bisschen was gelernt haben, aber nicht Ärzte sein, nicht Platz für die hätte. Und das hat dann nicht lange gedauert, habe ich eine Firma gefunden, bei der ich eigentlich auch mein Glück gefunden habe. Das war damals eine relativ kleine britische Firma, Welcome Austria hat der österreichische Teil geheißen und da bin ich eingetreten 1988 und dann hat es ein halbes Jahr gedauert, dann war ich schon Verkaufsleiter für alle Krankenhäuser in Österreich, habe eine unglaublich schöne Zeit dort erlebt mit ganz großartigen Menschen, habe Österreich kennengelernt, jeder Ort, wo es ein Krankenhaus gegeben hat, den habe ich gekannt, habe in dieser Zeit, glaube ich, 1,7 Millionen Kilometer im Auto in Österreich.
Das sind deine Netzwerkqualitäten.
Ja. Und nach einer feindlichen Übernahme und einer weiteren Fusion war es dann schlussendlich die GlaxoSmithKline, die Firma, damals die größte Firma der Welt und ist ein Riesenkonzern geworden. Und ich habe 17 Jahre lang dort als Verkaufsleiter für alle Krankenhäuser arbeiten dürfen.
Sehr spannend.
Und diese Verkäufergeschichte, die ist mir immer geblieben. Meine Mitarbeiter haben dann früher immer gesagt, na, wir sind Berater, wir sind keine Verkäufer. Wir haben natürlich Medikamente verkauft. Aber ich habe mich immer als Verkäufer gesehen und es kommt immer darauf an, meiner Meinung nach, ob das Produkt was wert ist. Das war es zum Glück bei uns immer. Wir haben Medikamente verkauft, die Nobelpreise gewonnen haben. Und ob du hinter dem Produkt stehen kannst.
Das wollte ich jetzt nämlich gerade fragen, hättest du ein Medikament verkaufen können, hinter dem du nicht gestanden wärst?
Nein, definitiv nicht.
Auftreten,
und ja. Wenn ich jetzt den Sprung nach St. Anton am Arlberg mache, ich meine, ich bin, wie gesagt, mit Herzen ein St. Antoner und das ist auch ein Produkt, hinter dem ich mit dem Herzen stehen kann und das qualitativ sehr hochwertig ist, deswegen kann man es auch verkaufen. Und das habe ich mein ganzes Leben getan und deswegen bin ich stolz, dass ich diese zwei Jobs sozusagen jeweils so lange machen habe dürfen.
Und immer eigentlich mit dem gleichen Ansatz, mal einmal Medikamente, das andere ist Freizeitwirtschaft, ein touristisches Produkt, aber das Produkt, hinter dem man stehen kann, das lässt sich auch besser verkaufen, ganz klar, und hat bei beiden, in beiden Branchen eigentlich außerordentlich gut funktioniert.
Genau, das Produkt muss es wert sein, dann bin ich und sind auch, und das weiß ich von meinen Mitarbeitern, bereit, dafür wirklich einzustehen und alles zu geben, und dann ist es auch erfolgreich schlussendlich. Ja.
Dann warst du 17 Jahre in der Pharmaindustrie, aber als St. Antoner, einer sehr tourismusintensiven Region, irgendeine Verbindung wird es doch immer schon in den Tourismus gegeben haben. Bist du Skilehrer gewesen oder warst du beim Skiclub oder warst du Skirennläufer? Hast du Praktikum gemacht im Tourismusverband vielleicht einmal? Also war da schon vorher eine Nähe immer zum Tourismus da? Ich kann mir das nämlich gut vorstellen als St. Antoner.
Also etwas war ich definitiv nicht. Skirennläufer. Ich bin ein fanatischer Skifahrer und ich bilde mir ein, ich bin auch kein schlechter Skifahrer, aber zum Skirennlauf war ich absolut nicht geboren. Meine Eltern haben eine Pension gehabt. Ich bin mit Gästen, wie wir alle mit Gästen aufgewachsen, die zum Teil sogar im Wohnzimmer gesessen sind. Und ich habe das immer mögen. Ich liebe Menschen und ich bin lieber mit vielen Menschen beieinander als irgendwo alleinig. Und da habe ich das mitbekommen. Mein Papa war über viele, viele Jahrzehnte eigentlich Skilehrer und war Musiker, Alleinunterhalter, wie es damals geheißen hat. Und ich bin ja auch sozusagen da ein bisschen talentiert in der Musik, vor allem im Singen. Und der Papa hat mich mit 10 Jahren schon irgendwo auf die Bühne gestellt und hat mir ein Mikrofon in die Hand gedrückt. Und ich habe für St. Anton damals schon, als ich noch in der Pharmabranche war, Moderationen machen dürfen, die ersten Rennen des Weißen Rausches habe ich damals schon moderiert und bin da so reingekommen, war 13 Jahre lang meistens in den Ferien Skilehrer, auch mit Begeisterung, und da hat sozusagen der Tourismus bei mir immer schon mitgespielt. Und deswegen war das kein neues Gebiet für mich, obwohl ich schon sehr viel lernen habe müssen.
Hast du dich dann aktiv beworben? Mal, klarer weiß man, es muss da eine Ausschreibungsprozedere geben, ganz klar. Hast du dich aktiv beworben oder hat da jemand den Anschub gegeben, du Martin, wäre das nicht was für dich?
Es hat mir jemand den Anschub vergeben. Ich habe mir schon gedacht, wenn ich mal nach St. Anton am Arlberg zurückkomme, im Sinne von meine Arbeitsstätte dort habe, dann wäre der Tourismusverband und die Arbeit für die gesamte Destination etwas, was mich wahnsinnig freuen würde. Auf der Pharmaseite Branche war dann der Konzern so riesengroß mit 400.000 Mitarbeitern, dass man sich relativ klein vorkommen ist. Und irgendwann ist die Situation so gewesen, dass die Österreicher, die kleinen Österreicher, die zwar erfolgreich waren, haben aber nicht mehr alles tun dürfen, was sie sich eingebildet haben, pharmatechnisch. Mhm. Und deswegen haben wir die Befehle aus North Carolina in Amerika bekommen. Und das hat mir dann immer so gefallen. Und dann hat es einen Anschub gegeben vom damaligen Vorstand des Tourismusverbandes, die mich gefragt haben, ob ich mir das vorstellen könnte. Dann habe ich mal eine Weile, aber nicht allzu lange überlegt und habe gesagt, ja, wenn Sie mich brauchen können, ja. Hat dann aber auch einen Prozess gegeben, der zu diesem Job geführt hat. Und schlussendlich bin ich heute noch sehr, sehr dankbar für mich entschieden.
Und jetzt springe ich ganz schnell 20 Jahre nach vorne. Das ist 20 Jahre her. Und in meiner Recherche bin ich da auf was gestoßen. Und das würde ich jetzt gerne vorlesen. Martin Ebster, zu deiner Person steht, seine Verbundenheit zur Region und sein Engagement für deren nachhaltige Entwicklung machen Martin Ebster zu einer prägenden Persönlichkeit im Tiroler Tourismus. Das geht runter wie Öl, oder Martin?
Die Frage, wer das gesagt hat.
Die Quelle ist nicht dabei gestanden.
Das ist ausgesprochen nett. Ich würde das jetzt über mich nicht so sagen, weil das tut man nicht. Aber sollte das irgendjemand gesagt haben, freut mich das sehr.
Ja. Und dann bist du damals, wir waren ja ein paar Jahre Branchenkollegen. Ich war ja auch genau. In einer Region. Wie war damals für dich der Einstieg? Wie du dann beim Tourismusverband warst, du bist in einer öffentlichen Institution mit öffentlichen Geldern, viele Interessensgemeinschaft, viele Meinungsbildner. Wie war das am Anfang für dich? Da bin ich jetzt gespannt auf deine Antwort.
Man merkt alleine schon durch die Frage von dir, dass du dich auskennst in dem Geschäft. Es war wahnsinnig spannend. Ich habe das ganz, ganz große Glück gehabt, dass mein Vorgänger, der Heinrich Wagner, der Sir vom Arlberg, der war ja selber 22 Jahre Tourismusdirektor. Mhm. Und das, dass diese Kontinuität in St. Anton am Alpe gegeben ist, ist schon ein riesengroßer Vorteil. Und er hat mir viel erzählt und er hat gesagt, wo man aufpassen muss. Und natürlich ist dieses Gegeneinander, also nicht im Sinne von gegeneinander arbeiten, sondern diese verschiedenen Aspekte, die man überlegen muss. Ich habe 1000 Abteilungsleiter, unsere Betriebe, und ich darf keinem einzigen irgendwas sagen, befehlen. Und dann das habe ich mir auch gehalten, habe es aber trotzdem versucht, jedem alles recht zu machen, was, wie wir alle wissen, nicht funktioniert. Und da ist man immer in so einer Zwickmühle. Auf der anderen Seite haben wir Hunderttausende oder Millionen Gäste oder Interessierte an diesem Ort. Die gehen mit dem ganz anders um. Denen kann man viel erzählen, denen kann man alles verkaufen. Sie sind begeistert, wenn sie über diese Region was lesen, was sehen. Und das ist dann die andere Welt, da wird man einfach mit offenen Herzen aufgenommen. Und das ist eigentlich wie Jonglieren, ist mir manchmal vorgekommen. Und es hat Zeiten gegeben, da habe ich mir gedacht, ich habe 5 Bälle in der Luft und ich weiß, ich kann nur 3 fangen. Und so ist es über 20 Jahre gegangen. Und ich kann mich an ein Wort erinnern vom Heinrich Wagner, der hat zu mir gesagt, Martin, wenn dir eine Marketingkampagne in Amerika mal schief geht, macht er nichts draus. Das wird keine große Tragik sein. Aber wenn auf der anderen Seite von der Straße das falsche Plakat hängt, dann werden es die steinigen. Und so ist es manchmal.
Ja, so ist es manchmal. Richtig. Glaubst du, Martin, dass man als Direktor einer bekannten Region wie St. Anton, international bekannten Region, der Job schwieriger ist, wie zum Beispiel in einer kleineren Region oder nicht so bekannten Region?
Ich glaube nicht, dass man das verallgemeinern kann. Man steht in einer so großen, bekannten Region wie St. Anton am Arlberg natürlich mehr im Rampenlicht. Gell? Ich glaube aber, dass jemand, der in einer kleinen Region diesen Job macht, ganz andere Herausforderungen hat. Der muss sich wahnsinnig an die Decke strecken, vielleicht zum Teil, wo es bei uns offensichtlich manchmal einfacher geht. Auf der anderen Seite ist man ständig im Rampenlicht und wird auch für alles herangezogen im Sinne von, da funktioniert was nicht. Ich habe mal eine Beschwerde gekriegt im Kreisverkehr bei uns in St. Anton, ist ein Pflasterstein rausgebrochen. Da wird man verantwortlich gemacht dafür, weil sie in dem Moment nicht gewusst haben, ja, wer ist jetzt da verantwortlich. Ja. Und also schwieriger. Ich meine, der Job ist unglaublich schön, das muss man mal dazu sagen. Ja. Man kommt mit Menschen zusammen, man lernt so viele tolle Leute kennen, egal ob das jetzt auf der Medienseite ist oder auf der Gastseite, Journalisten. Das gefällt mir wahnsinnig gut. Mhm. Gell? Aber er ist natürlich auch wahnsinnig herausfordernd, weil man jeden Tag mit so vielen verschiedenen Themen
so vielschichtig einfach,
wird, die manchmal eine Riesenfreude erzeugen und in der nächsten halben Stunde hat man manchmal einen Grant, weil man sich denkt, das kann es ja nicht sein, wie gibt es sowas? Gell? Ja. Aber schlussendlich würde ich sagen, diese letzten 20 Jahre habe ich wahnsinnig viel gelernt und ich habe unglaublich tolle Menschen kennengelernt und wenn man mich fragen darf, machst du es wieder, dann würde ich sagen, ja.
Hättest du jemals, oder hast du dir das mal überlegt, vielleicht auch mal eine andere Region zu managen? Hättest du dir das jemals vorstellen können?
Nein, mit Rufezeichen.
Nein, mit Rufezeichen, ja. Schöner Satz. Sehr interessant, sehr spannend. Ich würde jetzt gerne einen kleinen Switch machen, beziehungsweise über die Geschichte St. Antons mit dir reden. Und da gibt es ja sehr, sehr viel zu erzählen. St. Anton, die Wiege des alpinen Skilaufs. Ich glaube, jeder, der was mit alpinen Tourismus ein bisschen was zu tun gehabt hat, ein bisschen was weiß, dem ist es eine Begrifflichkeit, wenn nicht sogar mehr, von dem lebt, oder wie soll ich sagen, diese internationale Bekanntheit zehrt schon noch von dieser Zeit. Hannes Schneider, die Wiege des alpinen Skilaufs, der Skilauf wurde revolutioniert. Davon zehrt St. Anton heute noch, aber man kann sich trotzdem nicht ausrasten, glaube ich. Aber ich glaube, das war damals schon so diese Zündung.
Da sagst du genau das Richtige. Wir dürften natürlich nicht in der Vergangenheit bleiben, obwohl sie uns unglaublich weitergeholfen hat. Zur Wiege des alpinen Skilaufs, da habe ich mal aus dem Schwarzwald ganz einen bösen Anruf bekommen, wie wir uns einbilden, uns die Wiege des alpinen Skilaufs zu nennen, weil im Schwarzwald sind die Leute viel früher Ski gefahren, was auch stimmt. Mhm. Dann habe ich gesagt, müssen wir die Norweger fragen, weil die sind wahrscheinlich noch früher dran. Wir haben uns immer die Wiege des alpinen Skilaufs genannt. Nicht deswegen, weil wir das Skifahren erfunden haben, sondern weil die Region immer der Vorreiter war in der Entwicklung der alpinen Skitechnik. Mhm. Vor allem mit den Skipäpsten Hobichler, Kruckenhauser, aber der Rudi Matt auch. Und natürlich derjenige, der die erste Technik in die Welt hinausgebracht hat, der erste Skilehrer der Welt eigentlich 1907 im Hotel Poster, Hannes Schneider. Und von dem leben wir deswegen heute noch, weil man stellt sich einmal vor, der hat 1921 in der Skischule Arlberg, die er gegründet hat, 200 Skilehrer gehabt.
Wahnsinn.
1921. Ja. Und da ist die ganze Welt natürlich mit dem Zug, weil wir die Chance gehabt haben, da den Zug zu haben und den Bahnhof in St. Anton, die ganze Welt zu uns gekommen. Und da hat
da sich war etwas, aber vorher schon in Amerika, der Hannes Schneider, oder?
Der Hannes Schneider ist, der Hannes Schneider ist zuerst in St. Anton gewesen, ist ein Stubener.
Yeah.
Ist nach St. Anton gekommen, hat dort die Skischule aufgebaut, hat auch den großen Film Der Weiße Rausch gedreht mit dem Arnold Funk und ist dann nach Japan gegangen.
Aha.
Ist mit der Transsibirischen Eisenbahn bis zum Japanischen Meer, hat dann das Japanische Meer überquert und hat dem japanischen Kaiser damals das Skifahren beigebracht. Und man sagt, also die Wahrheitsgehalt kann ich jetzt nicht wirklich beurteilen, aber man sagt, er hat eben in dem kleinen Ort Nozawa Onsen, der jetzt unser Partnerort ist in Japan, mit dem Megafon wahrscheinlich 5000 Leuten gleichzeitig eine Skistunde gegeben. Wie das gegangen sein soll, weiß ich bis heute nicht, aber das sagen die Leute. Und nach Amerika ist der Hannes Schneider erst zu Beginn des Zweiten Weltkriegs gegangen, weil er ein erklärter Nazi-Gegner war, war sogar ganz kurz im Gefängnis und ein amerikanischer Freund von ihm hat ihn da herausgekauft sozusagen und hat ihn dann nach Amerika verfrachtet, wo er eigentlich bis zu seinem Tod geblieben ist, aber immer wieder nach St. Anton gekommen ist.
Er war Pionier, er war Visionär, aber eigentlich war er auch Abenteurer, oder? Wenn der mit nach Japan gereist ist, also eigentlich ist er ein Abenteurer gewesen.
Da gibt es ein wunderbares Buch drüber, die Reise von Hannes Schneider nach Japan mit der Transsibirischen Eisenbahn.
Für unsere Zuhörer notieren,
Buchtipp. Ja, genau. Und das hat uns diese frühen Jahre des internationalen Tourismus haben uns wahnsinnig geholfen, weil da die Engländer, die Amerikaner schon mit dem Zug gekommen sind. Es sind Filmstars gekommen, es sind die Königshäuser Europas in St. Anton gewesen. Und von dem zehrt man imagemäßig natürlich heute noch.
Mhm.
Allerdings, um jetzt einmal in die Zukunft zu schauen, wir können natürlich mit dem gut leben, aber wir können von der Geschichte nicht leben. Und deswegen muss man sich als moderner Tourismusort natürlich da auch nach vorne orientieren.
Und eure Positionierung, also ich glaube, es gibt wenige Regionen, die so sportlich aufgestellt ist, wie ihr seid. Und ich habe auch diese Begrifflichkeit gefunden, die Positionierung zum globalen Dorf für Bergsport, Sommer wie Winter. Da gehören Spitzensportveranstaltungen, wo wir später noch dazu kommen, aber auch ein Weißer Rausch, aber auch der Radmarathon, der Arlberg Giro im Sommer, das Yoga-Festival. Ihr seid eine unglaublich sportliche Region. Und wenn man schon öfter in St. Anton war und ein bisschen die Menschen beobachtet, die Einheimischen wie die Gäste, ich habe immer das Gefühl, in St. Anton sind die besten Skifahrer im Winter, weil sie einfach ein sportliches Publikum, aber eine sportliche Bevölkerung sind. Ist das so in der DNA verankert?
Da hast du recht, ja. Wir sind ein enges V-Tal. Und du kennst es, es geht links und rechts relativ steil bergauf.
Ja.
Wer unsere Berge genießen will, der fährt entweder natürlich mit der Bergbahn, bewegt sich aber dann doch im hochalpinen Raum, oder er geht zu Fuß oder fährt mit dem Rad darauf.
Mhm.
Und um in St. Anton die Bergwelt zu genießen, muss nicht extrem sportlich sein, aber man muss sich sportlich bewegen können. Und deswegen ist auch unsere Ausrichtung, wie du gesagt hast, the Global Village of Mountain Sport, in die sportliche Bewegung. Das heißt jetzt nicht, dass jeder Spitzensportler sein muss, aber man sollte sich sportlich bewegen können. Und was wir noch in unserer Strategie drin haben, ist, dass die ganze Destination Premium Casual sein möchte.
Genau,
wir möchten hohe Qualität abliefern und möchten aber wirklich casual bleiben. Freundlich, gemütlich und offen.
Bodenständigkeit.
Bodenständig.
Dafür steht es ja, glaube ich, auch. Die spürt man auch, diese Erdung. Was auch für mich persönlich auch das immer ausgemacht hat, warum ich immer wieder irrsinnig gerne nach St. Anton zurückgekehrt bin, einfach diese ganz schwer, also diese Bodenständigkeit, Offenherzigkeit, auch dieser internationale Einfluss. Ihr habt einfach so viele Einflüsse aus der ganzen Welt. Weltoffenheit, das ist für mich, das sind immer so diese Schlagwörter, was für mich St. Anton eigentlich ausmacht.
Die Offenheit gegenüber der gesamten Welt sozusagen rührt auch von dem her, dass wir international sind. Weil wenn du am Sessellift mit dem Australier, am Südafrikaner und am Schweden und am Amerikaner zusammen sitzt, dann kommst du automatisch ins Reden. Und man hat so das Gefühl, so diese große, wenn ich jetzt in den Winter einige, die große Skifamilie. Ja. Und die ist einfach offen und freundlich.
Ja, ja. Und die Internationalität spiegelt sich ja nicht nur bei den Gästen nieder, sondern auch bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die im Tourismus arbeiten. Da gibt es, glaube ich, ganz eine beeindruckende Zahl, oder?
Ja, das haben wir uns einmal angeschaut, weil wir wissen natürlich von den Nächtigungszahlen, dass wir im Schnitt in der Woche 50 bis 55 verschiedene Nationen bei uns haben. Wahnsinn. Und ich wundere mich immer und ich achte das extrem hoch, wie viele Australier zum Beispiel den langen Weg auf sich nehmen, um am Arlberg Ski zu fahren. Amerikaner, Südafrikaner, natürlich die ganzen Skandinavier. Und wir haben uns einmal überlegt, wir schauen uns in dem Winter an, wo kommen denn unsere Mitarbeiter her? Und da sind wir draufgekommen, dass es damals, ich glaube, das war ein Winter vor Corona, ebenfalls 51 verschiedene Nationen waren. Der 51. war damals unser Pfarrer aus Togo.
Beeindruckend, wirklich. Also die Anziehungskraft vom Arlberg, von St. Anton ist unbestritten und spiegelt das natürlich auch wieder, dass auch viele internationale Mitarbeiter und Mitarbeiter es nach St. Anton zieht, um im Winter oder auch im Sommer wahrscheinlich auch hier zu arbeiten.
Ja, natürlich. Wir sind natürlich mehr wintergetrieben als Sommer. Ja. Sommer ist eine wunderbare Zeit bei uns im hochalpinen Bereich. Aber da müssen wir noch wirklich intensiv weiter dran arbeiten, dass der noch gestärkt wird. Aber gerade im Winter ist diese Internationalität einfach unglaublich und trägt, wie gesagt, zur Offenheit gegenüber der gesamten Welt bei.
Ja, die Sportlichkeit des Arlbergs und St. Antons haben wir jetzt besprochen. Und da ist natürlich ein großes Thema die Sportgroßveranstaltungen. St. Anton hat bereits eine Skiweltmeisterschaft ausgetragen, Skiweltcuprennen. Die Juniorenweltmeisterschaft war vor 2 oder 3 Jahren,
2023
bei euch. Also Spitzensportveranstaltungen, Großveranstaltungen am laufenden Band. Und ich habe es 2001 ja schon einmal die Skiweltmeisterschaft ausgetragen. Ich kann mich noch erinnern, beim Slalom damals, ich glaube 60.000 Zuschauer, Mario Matt damals, Benjamin Reich, die Heroes unserer Jugend damals. Da ist ja viel passiert. Was würdest du sagen, wir haben ja jetzt gerade eine Ski-WM hinter uns, im Nachgang, diese Wirkung, man sagt ja immer, auch Schladming, aber auch St. Anton, man hat über die Jahre danach irrsinnig von dieser Ski-WM profitiert. Jetzt warst du damals noch nicht der Tourismusdirektor, aber du warst da ja sicher live dabei. Was war da die Haupterrungenschaft? Neben dem Bahnhof natürlich, der war, glaube ich, elementares Investition im Zuge der WM. Aber was spürt man da die Jahre danach, nach so einer Ski-WM?
Also die Ski-WM an sich war natürlich das Größte, was St. Anton passieren konnte, was St. Anton geleistet hat. Und da rede ich jetzt nicht nur von der Verlegung des Bahnhofes, was ja wahrscheinlich in 100 Jahren nicht passiert wäre, wenn man diese Ski-WM nicht gehabt hätte. Es sind 11 Rennen gewesen mit einer unglaublichen Emotion in diesem Ort. Wahnsinnig wichtig für mich ist, dass man damals gespürt hat, dass es auf diese WM einen unglaublichen Investitionsschub gegeben hat, nicht nur in den großen Projekten, sondern dass jeder Betrieb sich überlegt hat, eine Ski-WM, da baue ich jetzt mein Haus aus oder ich verbessere die Zimmer. Solche Dinge sind passiert und man hat auch gemerkt, dass so ein großes Ziel, das man vor Augen hat, und deswegen ist es auch wichtig, dass man das Ziel nicht zu nahe an sich hat, in Jahren, also so eine weitere Ski-WM 2033, 8 Jahre weg, das ist gescheit, weil dieser Weg dorthin ist für die gesamte Destination ein Weg zur Steigerung von Qualität. Und es ist auch ein Weg des Zusammenhaltes. Und das hat man gemerkt, wie sehr eine Destination sich vereinigen kann zu einem großen, aktiven Ganzen, wenn da so ein großes Ziel am Ende steht.
Ja, und das wirkt dann eine gewisse Zeit nach, aber irgendwann muss dann wieder was kommen, wo wieder derselbe Prozess quasi in Gang gesetzt wird.
Genauso sehen wir das. Ja. Die Nachwirkungen der WM sind bei uns ja ganz klar ersichtlich. Der Bahnhof auf der anderen Seite des Tales. Wir sind mittlerweile die höchste ICE-Station der Welt. wäre früher auch nicht gegangen mit dem alten Bahnhof. Ja. Dann der Park, der Ort hat sich komplett geändert in seinem Aussehen und in seiner Anmutung, in der Atmosphäre. Das Zielstadion, das nach wie vor genutzt wird, nicht nur für die Weltcuprennen, so wie heuer, und für die Junioren-Ski-Weltmeisterschaft, sondern natürlich auch für Skishows und Kongresse und solche Dinge. Das Arlberg Welcome, die große WM-Halle, wo 3000 Leute Platz haben, gibt es zwischen Bregenz und Innsbruck sonst nicht. Mhm. Und Schwimmbad und alles, was dazugehört hat, das wird nach wie vor genutzt. Ist auch ein ausgesprochen guter Grund, um sich für eine weitere Skiweltmeisterschaft zu bewerben, da ein Grundstock an Infrastruktur schon da ist. Aber, wie gesagt, wir brauchen diesen Zusammenhalt wieder. Wir brauchen wieder ein großes Ziel, auf das wir hinarbeiten. Und das haben wir ja bei der Weltmeisterschaft in Saalbach, die, und das kann man da ruhig auch einmal sagen, unglaublich gut organisiert war. Ja. Ganz, ganz toll.
Kann ich auch bestätigen. Ich war selber auch drüben. Ja. Richtig toll. Mhm.
Und an einem dieser Abende hat der St. Anton am Arlberg die Kandidatur für den FIS-Kongress 2028, wo wir dann sozusagen mit unserem Projekt die Bewerber aus Österreich sein werden.
Für 2033 oder 2035, glaube ich.
Genau, so ist es ja.
Weil damals, ihr habt euch auch für 2025 beworben und die Auswahl ist dann auf Saalbach gefallen und der Peter Mahler hat ja damals gesagt, dass eure Bewerbung besser war.
Kann ich mich noch erinnern. Ja, also ich würde sagen, jeder, der ein Projekt ausarbeitet und ein Konzept präsentiert, und das haben der Peter Mahler und ich damals getan, sagt natürlich von sich, dass sein Projekt besser war. Ja. Wir hätten uns damals durchaus erhofft, dass wir die Weltmeisterschaft kriegen. Es war damals auch eine Enttäuschung, dass wir es nicht gekriegt haben. Ja. Aber aus heutiger Sicht muss ich sagen, Saalbach hat das absolut großartig gemacht.
Aber schön, dass du den Erfolg von Saalbach honorierst,
absolut,
und auch applaudierst.
Absolut. Und, wir haben Ihnen in Saalbach schon gratuliert, weil das ist, so eine Weltmeisterschaft durchzuführen, ist schon eine Riesenaufgabe. Und das war großartig und wir freuen uns, dass wir die Nächsten sein dürfen. Die große Enttäuschung für St. Anton, also jetzt für uns, war damals 2015, als sich das Land Tirol gegen die Olympischen Spiele entschieden hat. Ich glaube, da hätte das ganze Land unfassbar profitiert davon.
Das ist meiner Meinung nach leider Gottes dieses Gesinnungsthema, über das, was ich später dann eher auch mit dir sprechen möchte, weil ich finde und ich glaube, das unterschreibst du auch, so Sportgroßereignisse gehören doch dorthin, wo dieser Sport groß ist und wo die Infrastruktur schon da ist. Wir reden heute immer von Nachhaltigkeit, von Ressourcenschonung etc. Und das impliziert ja das, dass diese Großveranstaltungen da stattfinden, wo die Wurzeln sind, wo das Zuhause ist auch, oder?
Das ist genau meine Meinung. Das habe ich während der Weltmeisterschaft in einer Fernsehsendung auch kundgetan. Es ist in Ordnung natürlich, wenn Skiweltmeisterschaften in Amerika stattfinden oder in Japan oder in den Alpen irgendwo, wo die Leute wissen, wie man mit dem Schnee umgeht. Ich brauche keine Skiweltmeisterschaft in Saudi-Arabien. Das wollte ich sagen. Und ich glaube, das sollte man auch weiterhin so behalten. Und deswegen möchte St. Anton gerade da in dieser Geschichte wieder Vorreiter sein.
Sehr schön. Eine Frage noch zu 2001. Was war denn da damals die Aufgabe bei der Ski-WM? Hast du da irgendwas gehabt bei der WM? Einen Job? Oder hast du geholfen?
Ich kann mich erinnern, ich habe in der ersten Weltmeisterschaftswoche mit meinen Mitarbeitern eine Tagung gehabt in Krems an der Donau. Und ich bin jeden Tag in jeder Pause ausgerannt und habe versucht, im Fernsehen zu sehen, was läuft gerade bei mir daheim in St. Anton. Ja. Die zweite Woche habe ich mir dann freigenommen und war Zuschauer. Und ich war ganz begeisterter Zuschauer. Und dieses Bild vom letzten Tag, ich glaube, es war der 8. Februar 2001, im Stadion, diese 60.000 Zuschauer.
Das Slalom.
Der Mario Matt war Dritter nach dem ersten Durchgang und dann ist er runtergekommen. Ich kriege jetzt, wenn ich daran denke, kriege ich Gänsehaut.
Das war ich wollte jetzt gerade sagen, ich habe keine Gänsehaut. Ich kann mich in diese Bild auch noch so sehr gut erinnern.
Ja. Das ist so das Bild, das bei mir im Kopf bleibt von dieser Weltmeisterschaft. Und ich hoffe, wir können solche Bilder und Emotionen wieder
produzieren. Und du hast jetzt gerade gesagt, Emotionen. Und ich habe da ein sehr schönes Zitat gehört zum Abschluss der WM jetzt in Saalbach. Das hat gezeigt, wie Sport verbinden kann. Und meiner Meinung nach haben das auch die Olympischen Spiele in Paris schon letztes Jahr gezeigt. wie Sport emotionalisieren kann und Menschen, Länder, Kulturen zusammenbringen kann. Und es ist sowas Schönes. Und das heißt nicht immer, dass jeder ein Spitzensportler sein muss, aber es verbindet einfach. Und das ist eigentlich das Schöne dieser großen. Es ist ein Fest unter Freunden und Freundinnen. Und
da kann ich dir nur zustimmen. Sport ist für mich der größte Faktor, um Menschen zusammenzubringen, auch noch gesund zu sein, vielleicht mit ein paar Ausnahmen, wenn wieder ein Ski zu schnell greift zum Beispiel. Aber der Sport an sich ist das Größte, was man machen kann, um Menschen zusammenzubringen, in Emotionen und in Freude und in Freundschaft. Auch Länder, die vielleicht nicht so wahnsinnig gut miteinander auskommen, können bei Groß-Events einfach zeigen, dass der Sport alle zusammenbringt.
Das ist schön, ja. Nächstes Stichwort, der Skiclub Arlberg. Das nächste legendäre Thema sozusagen. Der Skiclub Arlberg, 1901 gegründet, ist einer der größten und traditionsreichsten Skiclubs der Welt. Und vor allem auch diese Zahlen. Und da bitte jetzt die Martin für unsere Zuhörer, das ein bisschen zu belegen, wie viele Mitglieder, wie viele Nationen vor allem beim Skiclub Arlberg Mitglieder sind.
Also einer der größten würde ich gar nicht einmal sagen, weil erstaunlicherweise habe ich beim MTS in Amerika mal gesehen, dass es in Florida einen Skiclub mit 60.000 Mitgliedern gibt. Ja. Ich weiß nicht, wie viele von denen dann tatsächlich auch Skifahren gehen. Aber ich würde mal sagen, mit dem Skiclub Kitzbühel zusammen sind wir diejenigen, die sozusagen die Namen der Skiclubs am besten in die Welt hinaustragen. Und es gibt ganz eine tolle Dokumentation, der Einfluss der österreichischen Skilehrer auf das amerikanische Skifahrwesen. Und da sind natürlich die St. Anton und die Kitzbüheler immer wieder genannt. Und der Skiclub Arlberg, der wurde in einer ganz, ganz kleinen Gesellschaft in St. Christoph am Arlberg gegründet, am 3. Jänner 1901. Da sind sechs St. Antoner zu Fuß auf den Galzig gegangen, dann nach St. Christoph abgefahren. Da unten war der Wirt und die Wirtin des Hospiz. Die haben sich dann zusammengetan und diese acht Leute, eine Frau und sieben Männer, haben sich wahrscheinlich nach ein paar Flaschen Wein entschlossen, an diesem Tag den Skiclub Arlberg zu gründen. Das Skiclub-Logo am gleichen Tag erstellt, das gibt es heute noch.
Das ist das, was wir heute noch Logo sehen.
Mit einem Stock, weil 1901 ist man auch bei uns noch mit einem Stock Ski gefahren. Mhm. Und der Skiclub hat dann über die Jahrzehnte unglaublich gewonnen, allein deshalb, da er schon 1928 die ersten Arlberg-Kandahar-Rennen durchgeführt hat und dann über die Jahrzehnte immer wieder die Weltcuprennen. Arlberg-Kandahar hat so lange gegeben als die Hauptattraktion im Skisport, bis der Weltcup dann gekommen ist. Also wer Kandahar gewonnen hat, der hat es ja mehrere Orte gegeben, mit Garmisch, mit Chamonix, mit Mürren, der war der größte Skifahrer. Das hat auch zu dem Image beigetragen. Und der Skiclub Arlberg war da immer dahinter. Hat derzeit, ich würde mal sagen, knapp 10.000 Mitglieder aus über 50 verschiedenen Nationen und ist für jemanden, der da dabei ist, immer ein Herzensprojekt. Ich kann das von mir aus sagen. Ich bin mit vollem Herzen Skiclub-Mitglied. Ich habe allerdings zwei Karrieren gehabt im Skiclub. Als kleiner Bub.
Jetzt bin ich gespannt.
Als kleiner Bub war ich schon Skiclub-Mitglied sozusagen. Und dann hat es immer am Freitag um 5 Uhr Training gegeben im Turnsaal von der Volksschule. Und am Freitag um 5 Uhr ist aber Skippy das Buschkänguru gelaufen im Fernsehen. Und ich habe mir dann immer gedacht, eigentlich das Skippy ist schon cool, da gehe ich jetzt mal nicht zum Training. Worauf man mir dann nahegelegt hat, ich möge mal die Kinderkarriere im Skiclub beenden, weil das macht keinen Sinn mit mir. Und bin dann natürlich später wieder zum Skiclub gegangen und bin jetzt seit vielen Jahrzehnten stolzes
Mitglied. Ja, jetzt warte mal, haben Sie die rausgeschmissen?
Also man hat mich jetzt nicht rausgeschmissen, aber man hat mir nahegelegt, ich soll mir überlegen, ob ich Fernsehen will oder Skifahren.
Okay, ich verstehe. Ja, richtig beeindruckend. Und was ich immer so beeindruckend finde, wenn es irgendwo auftritt, jetzt ihr zusammen, eure Attestierung, ihr seid stolz, ihr tragt stolz euren Skiclub Arlberg-Pullover. Euch sieht man schon von der Ferne, wer da jetzt kommt. Und man sieht das wirklich, mir kommt vor, so mit breit geschwellter, stolzer Brust. Also ihr tragt das wirklich mit im Herzen diese Mitgliedschaft, glaube ich. Gell?
Das tun wir. Der Skiclub Arlberg ist etwas, das man gerne im Herzen trägt, weil er hohe Qualität verspricht. Er geht natürlich über den ganzen Arlberg. Mhm. Das muss man sagen. Ja. Das hat jetzt nicht nur St. Anton am Arlberg alleine, das ist St. Christoph, Stuben, Zürs und Lech. Und da ist eine Gemeinschaft erwachsen, die erstens den Skisport lebt und auch dafür sorgen will, dass der Skisport in Zukunft noch da ist. Deswegen ist unsere Betreuung für die Jugendlichen und die Kinder so intensiv.
Sehr beeindruckend bei euch, in allen Sparten auch. Gell?
Ja, da sind so viele Trainer angestellt, um unsere Kinder in den Schnee zu bringen, zum Wintersport zu bringen. Das muss jetzt nicht unbedingt das Alpinskifahren sein. Mhm. Aber wir haben ein wunderbares, junges Freestyle-Team vom Skiclub Arlberg und aber auch Freeride. Mhm. Und da sind wir schon relativ erfolgreich. Also der Walle Rainer zum Beispiel, Weltmeister in der Freeride World Tour, der ist auch beim Skiclub Arlberg.
Und er kämpft heuer noch voll um den WM-Titel wieder mit. Er ist an dritter Stelle in der Gesamtwertung.
Genau, richtig. Ja.
Wie werde ich Mitglied? Wie kann da jeder einfach sagen, liebes Komitee, wo muss ich mich da einschreiben oder was für Prozedere muss ich da hinter mir bringen?
Du darfst dich gerne bemühen um die Skiclub Arlberg-Mitgliedschaft. Bedeutet aber, dass du sozusagen als bekennender Arlberg-Fan dich outen musst. Das heißt, du musst mal zumindest dreimal in St. Anton oder in Lech oder am Arlberg Gast gewesen sein. Und dann brauchst du aber auch jemanden vom Vorstand und auch zwei Leute, die normale Skiclub-Mitglieder sind, die sozusagen als Zeugen, als Unterstützer da dabei sind. Ja. Das Ganze wird aber dann, eben weil so viele Leute sich darum kümmern, eine ganz großartige Aufnahmezeremonie immer, wo man eben diesen alten Pullover bekommt, den du gerade erwähnt hast, und wo der Präsident oder Vizepräsident dann die Geschichte des Skiclubs erzählt. Und das werden dann, und es sind dann auch viele Skiclub-Mitglieder dabei, die dazuhören und dich begrüßen. Und das ist ganz, ganz eine schöne Geschichte. Und da kriegt man dann als neues Mitglied zum ersten Mal mit, was es bedeutet, in diesem Skiclub dabei zu sein.
Ja, und vor allem, vor ein paar Jahren habe ich das, glaube ich, aus den Medien gelesen, ich habe so einen Hollywood-Schauspieler als Mitglieder beim Skiclub und eine berühmte Menschen aus aller Welt eigentlich. Gell?
Ja, das ehrt uns auch sehr. Die stellen wir aber nicht in die Auslage. Das macht man ganz bewusst nicht. Ja. Aber wenn
irgendwo habe ich da mal, aber mal
wenn
was
eine Berühmtheit einmal sagt, ich bin Skiclub-Mitglied, ehrt uns das natürlich. Gell? Mhm. Hollywood-Schauspieler haben wir ja über die Jahrzehnte viele gehabt, weil wir auch einige Filme gedreht haben in St. Anton. Und da sind dann auch der eine oder andere zum Skiclub dazugegangen.
Und du hast es jetzt vorhin gerade angesprochen, diese Nachwuchsarbeit, die auch bei euch sehr breit aufgestellt ist und einfach auch die Kinder, die Jugendlichen in den Schnee zu bringen und nicht unbedingt immer mit der Prämisse, dass man alle Spitzensportler rausbringen will, aber es heißt ja immer, keine Spitze ohne Breite und keine Breite ohne Spitze. Mhm. Ich habe sehr viele Kinder in den Schnee gebracht, aber da sind auch natürlich einige tolle Skifahrer daraus entstanden, ob das der Egon Zimmermann war, Karl Schranz, Patrick Ortlieb, Nina Ortlieb, Mario Matt. Wird es wahrscheinlich nicht viele Skiclubs auf der Welt geben, wo so viele Medaillengewinner und Gewinnerinnen entstanden sind, glaube ich, oder?
Es ist schwer herauszufinden, aber ich würde mal behaupten, und ich weiß, wir haben da mit dem Kitzbüheler Skiclub, vergleichen wir uns immer, da sind wir ungefähr gleich in der Medaillenanzahl, aber als kleine Region mitten im Alpenraum, fünf Orte, haben wir, glaube ich, knapp an die 90 Gold-, Silber- und Bronzemedaillen bei Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen. Und ich glaube, das ist für so einen Skiclub, der mit 8 Leuten gegründet wurde und für die gesamte Region schon ganz was Besonderes. Und da sind wir sehr stolz drauf. Unter anderem zum Beispiel dieses Jahr 1969, in dem der Karl Schranz und die Gertrud Gabel beide aus einem Ort gemeinsam den Alpinen Skiweltcup gewonnen haben.
Ja. Tolle Geschichte. Ja, Martin, wir biegen schön langsam auf die Zielgerade unserer Folge heute ein. Ich könnte noch ewig mit dir weiter quatschen. Und du, glaube ich, biegst schön langsam auch auf die Zielgerade deiner beruflichen Laufbahn als Tourismusdirektor ein, oder?
Ja, genau.
Habe ich das richtig gehört?
Das hast du richtig gehört oder ausgerechnet, das ist ja nicht so schwer. Ja, wie gesagt, ich bin seit 20 Jahren und ich glaube auch, dass es ganz gescheit ist, dass da jemand mal nachkommt, jemand Jüngerer, neue Ideen braucht das Land immer wieder. Ich mache es nach wie vor mit großer Begeisterung, mit großer Emotion, aber auch das hat ein Ablaufdatum. Mhm. Und ja, das ist so. Und ich freue mich auf das Leben danach, werde aber nicht aufhören, für St. Anton am Adelberg ein Botschafter zu sein. Mhm. Mit all dem, was ich tun kann, wenn mich jemand für Moderationen braucht oder so irgendwelche Dinge, bin ich sehr, sehr gern bereit, weil das St. Anton wird aus meinem Herzen nie verschwinden.
Und jeder, was Martin kennt, weiß ja, er hat ein Moderationstalent. Und es ist wirklich so, eure Sportveranstaltungen, ob das der Weiße Rausch ist, der Adelberg Giro war, Interski-Kongress, als hättest du nie was anderes getan. Mhm. Hast du mal überlegt, Moderator zu werden, hauptberuflich?
Der Papa hat mich als kleiner Bub mit meinem Freund Christian Schranz, das ist der Neffe von Karl Schranz, mit dem stehe ich, seit ich 5 Jahre alt bin, auf der Bühne. Und wir singen jetzt noch gemeinsam, obwohl wir so alte Deppen wollen sein, mit einer großen Begeisterung. Und der Papa hat mich auf die Bühne gestellt und ich habe natürlich in meiner Arbeit immer vor Menschen reden dürfen, nicht müssen, sondern dürfen. Und je mehr es waren, desto besser hat mir das gefallen. Und wenn ich ein Mikrofon in die Hand habe, dann fühle ich mich eher sicher als unsicher. Und ich habe mir schon mal gedacht, nach dem abgebrochenen Medizinstudium, in welche Richtung gehe ich, und habe mich dann beim ORF beworben, beim ORF Tirol, damals beim Intendanten Rudi Nagilla. Und das war ein sehr, sehr nettes Gespräch, habe aber gleichzeitig schon zwei Angebote bekommen von Pharmafirmen. Mhm. Und ich habe dann eben eines dieser Angebote angenommen, was schlussendlich die richtige Entscheidung war. Aber ein paar Wochen später ist dann vom ORF die Meldung gekommen, also sie hätten mich dann schon genommen.
Also tatsächlich, hätte sich wirklich als Moderator beim ORF beworben und ich glaube, es hätte funktioniert, definitiv. Ja. Ich nehme mit, auch wenn du vielleicht zeitnah in den beruflichen Ruhestand gehst, du wirst immer ein St. Anton Botschafter bleiben. Wir werden dich, glaube ich, noch das ein oder andere Mal beim Moderieren vielleicht auch hören. Würden sich viele, viele Menschen vor Ort freuen. Und ich glaube auch, dass du für deine Zeit nach der DVB-Karriere auch schon eine Aufgabe hast. Du bist mittlerweile zweifacher Opa, glaube ich.
Und, richtig, ja.
Und wie eine neue Aufgabe, ein neuer Job sozusagen,
das ist
schon, oder?
Das ist ein neues Leben, ja. Mhm. Also ich habe mir nicht vorstellen können, mit welch einer Emotion als Opa mal in dieses Leben hineingeht. Die Hanna und die Ella, beide im Jahr 2024 geboren, die wickeln mir um den Finger, das ist schon mal also ganz einfach. Und ich genieße diese Zeit unglaublich und ich werde auch viel meiner Zeit in der Zukunft den beiden widmen.
Ja, ich glaube, das ist der passendste und schönste Schlusssatz, Martin. Vielen Dank für deine Zeit bei mir im Studio, für deine offenen Worte und für die Einblicke in dein Leben, aber auch in die Region St. Anton. Danke, dass du da warst.
Ich bedanke mich bei dir, Armin. Wir kennen uns schon so lange, haben in vielen verschiedenen Bereichen zusammengearbeitet. Es war immer freundschaftlich, vertrauenswürdig und auf Handschlagqualität. Und das werden wir auch in Zukunft erhalten.
Vielen Dank und wir freuen uns auf die nächste Folge.